Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ich habe mich nach einigem Zögern entschieden, ja, heute über Ehe zu sprechen, obwohl es eigentlich so ein Thema ist, ja, wo man eigentlich auf einer Hochzeit drüber spricht. Und trotzdem, weil es halt sehr aktuell ist durch dieses neue Gesetz, Ehe für alle, habe ich gedacht, es ist wahrscheinlich vielleicht doch gar nicht so fehl am Platz. Und allerdings fehlen einige Männer hier. Heute ist auch nicht der ideale Zeitpunkt. Aber weil es in der Bibel steht, glaube ich, dürfen wir jederzeit darüber sprechen. Jo, Dankeschön. Ja, ich habe es genannt, Ehe für alle. Was sagt Gott dazu? Und diese Woche war es in den Nachrichten auch, dass die Scheidungsrate zurückgegangen ist. Und zwar um 0,6% als im Vorjahr. Und da habe ich mich natürlich sofort gefragt, ist das ein gutes Signal? Werden jetzt tatsächlich weniger Ehen geschieden? Und würde mich wirklich freuen, wenn ja, Mann und Frau sagen, ja, wir scheiden uns jetzt nicht wegen jeder Kleinigkeit, sondern wir halten unser Versprechen, wir haben uns versprochen, bis ans Lebensende zusammen zu bleiben und wir scheiden uns nicht, wir bleiben zusammen. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Scheidungsrate wahrscheinlich bald noch weiter sinkt, einfach weil jede Lebensgemeinschaft bald heiraten kann. Und mit dem Scheiden wird man dann wahrscheinlich nicht mehr hinterherkommen. Ja, Ehe und Familie hat in der letzten Zeit eine starke Veränderung erfahren. Es ist lange nicht mehr her, da war mal Ehe und das bedeutete was ganz Bestimmtes. Und heute ist es, ja, kann es alles bedeuten. Es sind wie Ehe und Familie sind dehnbare Begriffe geworden. Es kann alles sein, es kann jede Lebensgemeinschaft so heißen. Allerdings ist Ehe und Familie, es ist keine Idee des Menschen. Es ist eine Idee des Herrn. Und wenn es nicht in der Bibel stehen würde, dann würden wir auf so etwas Schönes wie eine Ehe und Familie, da würden wir als Menschen wahrscheinlich, da wären wir wahrscheinlich nie drauf gekommen. Und so ist es kein Wunder, dass der Teufel, Gottes Feind, auch besonders Ehe und Familie angreift und ja heutzutage alles pervertiert. Und das kann man heute ziemlich deutlich erkennen. Und wenn man sich die Zahlen vor Augen führt, dann stellt man fest, dass es eigentlich nicht mit rechten Dingen zugeht. Dass so eine Minderheit, wie zum Beispiel die homosexuellen Paare in Deutschland, es ist im Gegensatz zu der anderen Bevölkerung echt eine Minderheit. Das sind ca. 40.000 Paare. Und wegen denen wird dann der Begriff Ehe und Familie umdefiniert. Und plötzlich ist es ist keine Verbindung mehr nur zwischen einem Mann und einer Frau, sondern Ehe ist plötzlich alles, was dem Menschen so bald einfällt. Was sind schon im Vergleich 40.000 zu 40 Millionen. Und das wird deswegen geändert, glaube ich, weil es Gottes Idee war. Und das soll in Zukunft halt einfach nicht mehr so sein. Ja, es sind auch nicht nur die Homosexuellen, die auf ihr Recht bestehen. Und ich glaube, dass es in Zukunft sich noch weiter steigern wird. Als nächstes kommt vielleicht die Polygamie, das ist die Vielehe. Oder vielleicht sogar die Pädophilie oder Zoophilie und wie es auch alles heißt. Und durch dieses neue Gesetz, Ehe für alle, wurde einfach ein weiterer Grundstein gelegt, mit dem die Menschen ja ihre Perversion weiter ausbauen und es wird auch weiter legalisiert. Und so schlimm es auch heute schon zu sein scheint, ich glaube, da ist noch weiter Luft nach oben. Ein bekannter Schriftsteller, der heißt Andreas Lombard, der schreibt in seinem Buch, der Titel ist auch ein bisschen provozierend, er schreibt, Homosexualität gibt es nicht. Und in diesem Buch, da deckt er die fundamentalen Widersprüche auf, in die die Homosexualität verstrickt ist. Und dass die Gleichstellung von Mann und Frau in Wirklichkeit eine Illusion ist. Und auf die Frage, ob Homosexuelle auch eine Familie mit Kindern haben sollten, schreibt er, allzu oft wird der Kinderwunsch auf Kosten der Kinder erfüllt. Schließlich gibt es das Recht des Kindes auf seine eigenen Eltern. Das kann zwar aus schicksalhaften Gründen beeinträchtigt sein, aber in homosexuellen Beziehungen wird dem Kind häufig ganz planmäßig ein Elternteil vorenthalten. Ein Lesbenpaar schließt oft den Vater aus, ein Schwulenpaar die Mutter. Und auch wenn ein homosexuelles Paar verheiratet ist und eine Ehe führt, verschwindet der Unterschied zu einer heterosexuellen Beziehung nicht. Dem Kind fehlen die grundverschiedenen und trotzdem einander liebenden Elternteile als positives Vorbild. Ich brauche als Junge den Vater als Identifikationsfigur und ich brauche die Vertrautheit der Mutter, damit ich mich später auf Frauen einlassen kann. Ja, der Satan, der weiß, dass der Mensch geschaffen ist, um nicht allein zu sein. Und dass der Mensch geschaffen ist, treu zu sein, in einer Beziehung zu leben zwischen einem Mann und einer Frau. Und er weiß, dass wenn in einer Beziehung Treue nicht das oberste Gebot ist und das verursacht früher oder später Trennung und Chaos und Verleumdung und führt dann irgendwann höchstwahrscheinlich in die Einsamkeit. Und das ist das Ziel Satans. Satan sagt, es ist gut, dass der Mensch allein ist. Und was dieses Gesetz Ehe für alle auf lange Sicht mit sich bringen wird, können die wenigsten von uns auch nur annähernd ahnen. Da bin ich mir sicher. Was heute eine Straftat ist, kann morgen schon keine mehr sein. Und wofür man heute ins Gefängnis geht, dafür kann man morgen vielleicht mit einer Entschädigungszahlung rechnen. In so einer Zeit leben wir heute. Und genauso wie wir uns an Scheidungen gewöhnt haben, weil sie überall vorkommen, so ist es normal geworden. Und genauso kommt die Homosexualität überall in allen Lebensbereichen vor. Sie wird überall ganz natürlich eingebaut, bis es völlig normal geworden ist. Und wenn wir nach dem Original suchen, kommen wir an Gott, unserem Schöpfer, nicht vorbei. Denn der Herr ist der Gründer der Ehe und der Gründer der Familie. Und deswegen müssen wir schauen, was Gott zu uns in seinem Wort zu diesem Thema sagt. Wie funktioniert Ehe eigentlich überhaupt? Weiß das einer von euch, die ihr verheiratet seid? Wenn ja, wie seid ihr drauf gekommen? Gibt es da ein Patentrezept für eine gelungene Ehe? Für eine perfekte Ehe? Wenn ja, darf ich mir das bitte kopieren? Habt ihr es vielleicht aus der Bibel gefunden? Habt ihr das in der Bibel entdeckt? Gibt es dort eine Ehebeschreibung, die so vollständig ist, dass man sie blind übernehmen kann? Gibt es in Gottes Heilsplan vielleicht Menschen und Familien, die eine vollkommene, perfekte Familienbeschreibung in der Bibel hinterlassen haben? Ich habe sie bis heute nicht entdeckt. Es gibt sie in der Bibel, glaube ich nicht, aber ihr könnt mich gerne auch eines Besseren belehren. Aber was ich entdeckt habe, sind viele Familien in der Bibel, in denen es absolut nicht gut ging. Es lief da absolut nicht rund. Und es scheint so, als wollte Gott es uns an Beispielen zeigen, wie man es nicht machen sollte. Und da gibt es ein altchinesisches Sprichwort, das habe ich gefunden. Das heißt, eine Generation pflanzt Bäume und die nächste bekommt den Schatten. Und wir müssen uns fragen, was für Bäume pflanzen wir heute? Und was für einen Schatten werden dann die Kinder, die nach uns kommen, was für einen Schatten werden sie dann genießen? Was für einen Schatten werden sie bekommen? Und weil das Thema heute so aktuell ist, müssen wir uns auch als Gemeinde damit beschäftigen und darüber sprechen, denn es geht auch um unsere Kinder. Denn wenn wir ihnen das biblische Original der Familie und der Ehe nicht beibringen, wer wird es denn außer uns noch tun heute? Ich glaube, da gibt es nicht mehr viele da draußen, die es ihnen vermitteln. Aber es ist auch nicht erst heute in unserer Zeit, dass die Ehe eine leichte Sache ist. Früher war es nämlich nicht einfacher und es war auch nicht besser. Und selbst die Jünger von Jesus reagierten sehr erstaunt und entmutigt, als Jesus ihnen erklärte, wie Gott die Ehe versteht und dass es Gott gar nicht gefällt, wenn ein Mann seine Frau verlässt, wenn sie ihm zum Beispiel nicht mehr passt, warum auch immer. Und die Jünger waren darüber schockiert. Ich lese uns den Abschnitt, Matthäus 19, 3 bis 10. Da kamen einige Pharisäer zu Jesus, weil sie ihm eine Falle stellen wollten. Sie fragten ihn, darf sich ein Mann von seiner Frau aus jedem beliebigen Grund scheiden lassen? Jesus antwortete, habt ihr denn nicht gelesen, was in der Heiligen Schrift steht? Da heißt es doch, dass Gott am Anfang die Menschen als Mann und Frau schuf und sagte, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Doch weshalb, fragten sie weiter, hat Mose dann vorgeschrieben, dass der Mann seiner Frau eine Scheidungsurkunde geben soll, wenn er sie wegschicken will. Heute würde man sagen, verlassen will. Jesus antwortete, Mose erlaubte es, dass ihr euch von euren Frauen scheiden lasst, weil er euer hartes Herz kannte. Am Anfang ist es jedoch anders gewesen. Ich sage euch, wer sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch, es sei denn, seine Frau hat ihn betrogen. Da sagten die Jünger zu Jesus, wenn das mit der Ehe so ist, dann heiratet man besser gar nicht. Und so geht es auch heute vielen Menschen. Sie wissen, wie schwierig es in der Ehe werden kann und wie verletzend und schmerzhaft es wird, wenn es in der Beziehung nicht mehr funktioniert. Und eines ist ganz sicher, die Ehe ist und bleibt eine Idee von Gott. Als Gott nämlich die Welt geschaffen hatte, da sagte er Folgendes in 1. Mose 2, 18 bis 23. Gott der Herr sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Und jetzt ist es wichtig zu verstehen für uns, wie Gott es dem Adam beibringt, dass ihm jemand überhaupt fehlt. Denn er war im Paradies, er hatte genug zu essen, er war eigentlich nicht allein, da waren viele Tiere um ihn herum. Und dann bringt Gott es ihm bei, dass ihm doch jemand fehlt. Vers 19. Er brachte alle Landtiere und Vögel, die er aus dem Erdboden geformt hatte, zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genau so sollten sie dann auch heißen. Der Mensch brachte die Tiere und benannte sie. Für sich selbst aber fand er niemanden, der zu ihm passte und ihm eine Hilfe sein könnte. Und hier hat Adam erkannt, Moment mal, irgendwas fehlt mir doch. Ich bin irgendwie nicht komplett. Dann lesen wir weiter. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf über ihn kommen, entnahm ihm eine Rippe und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Und da rief dieser, also Adam, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Und darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Ja, die Ehe ist so etwas wie eine kleine Neuschöpfung. Adam kann froh sein, denn Gott hat es ihm buchstäblich im Schlaf gegeben. Er musste nicht länger auf der Suche sein. Ja, kommen ein Mann und eine Frau zusammen, so lehrt uns das Wort, dann verschmelzen sie zu einer neuen, einzigartigen Körperschaft. Sie werden eins mit Leib und Seele, mit Körper und Seele. Und das ist dieses Idealbild einer Ehe. So hat es Gott gegründet. Ja, aber die Sünde, die dann durch die Schlange, durch den Teufel, ja, eingeschlichen ist und die Beziehung zerstört hat, zerstört natürlich auch eine funktionierende Ehe. Und deshalb müssen wir uns überlegen, wie wir in dieser Gemeinschaft heutzutage leben und ein Leben lang glücklich und zufrieden sind, trotz der Realität der Sünde in unserem Leben. Und viele würden bezweifeln, ob das überhaupt möglich ist. Auch besonders speziell in unserer Zeit. Aber es ist möglich. Aber das funktioniert nicht ohne Beitrag der beiden Ehepartner. Und Paulus beschreibt uns in zwei kurzen Sätzen, was es in einer Ehe, worauf es in einer Ehe drauf ankommt. Und wer seine Aufforderung beachtet, wird den Segen erleben, der daraus entsteht. Paulus schreibt in Kolosser 3, 18 bis 19: Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so erwartet es Christus der Herr von euch, mit dem ihr verbunden seid. Ihr Männer, liebt eure Frauen und kränkt sie nicht. Punkt. Das ist alles. Für diese hochkomplizierte Angelegenheit Ehe und Familie hat Paulus nur zwei Sätze übrig. Paulus gibt hier tatsächlich keine detaillierte Anweisung, wie sich die Ehepartner zueinander verhalten sollten. Es gibt keinen riesengroßen Regelkatalog in der Bibel. Vielmehr beschreibt Paulus eine Grundhaltung, ja, die in einer Ehe zum Tragen kommen sollte. Und auf diese Grundhaltungen wollte ich heute drauf stehen bleiben. Was Paulus hier sagt, kann mit zwei Grundsätzen zusammengefasst werden. Und daran kann man sich als Ehepartner daran orientieren. Wir haben einen Grundsatz gelesen hier für die Männer und einen für die Frauen. Wir fangen mal mit den Frauen an, Ladies first. Grundsatz für die Frauen lautet, also den wir in eigene Worte fassen: Oh, sorry, ich habe Fall zurückgedrückt. Würde ich Jesus so begegnen? Den Vers aus Kolosser 3,18, darf man den überhaupt heute laut zitieren? Selbst unter Christen kann diese Aussage von Paulus Aufregung auslösen. Und es kann auch sein, dass viele Frauen mit dieser Aufforderung, sich unterzuordnen, vielleicht auch nicht sofort zurechtkommen. Das wird vielleicht sogar als diskriminierend bewertet von den Frauen. Unterordnung unter den Mann verstehen sogar viele als Unterdrückung. Und diese Befürchtung kann man wirklich verstehen, wenn man sieht, wie weltweit werden Frauen unterdrückt, gnadenlos. Aber meint Paulus es wirklich, dass die Frau sich hier dem Mann unterwerfen muss? Man muss als erstes feststellen, Paulus spricht hier von einer Ehe und nicht von einer generellen Stellung zum Verhältnis der Geschlechter zueinander. Die Frauen müssen sich nicht generell den Männern hier unterordnen, sondern einzig und allein ihrem eigenen Mann. Das meint Paulus hier. Weiter geht bei der Aufregung über diese Aussage von Paulus gern der Überblick verloren, denn Unterordnung ist eigentlich eine grundsätzliche christliche Tugend, zu der jeder Christ eigentlich durch das Wort Gottes ermutigt wird. Und im Epheserbrief schreibt Paulus, bevor er sagt, dass sich die Frau ihrem Mann unterordnen soll, ein paar Verse früher, da schreibt er in Epheser 5, 21 bis 22, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Ja, unabhängig vom Geschlecht sollen sich die Christen untereinander unterordnen. Und auch der Mann soll sich unterordnen. Das haben wir hier gelesen. Also Paulus sprach alle an, Männer und Frauen. Ja, und was Paulus hier meint durch die Aussage an die Philipper, wird deutlich, was Paulus eigentlich unter dieser Unterordnung versteht. Und da lesen wir in Philipper 2, 3 bis 5. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, denn jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Also der Mann, der ist aus der biblischen Sicht heraus nicht grundsätzlich der Übergeordnete und die Frau grundsätzlich die Untergeordnete. Eigentlich sind wir gleichzeitig Untergeordnete und Übergeordnete, ob Mann oder Frau. Und Unterordnung hat nichts mit Unterwerfung zu tun, nichts mit Gehorsam, egal was es kostet. Paulus appelliert hier an die Frauen, die Jesus nachfolgen, dass sie sich gegenüber ihren Männern respektvoll verhalten. Und das sollen sie freiwillig tun, aus Überzeugung. Zur Ehre Gottes sollen sie es tun. Und es ist wichtig, auch zu verstehen, dass Paulus hier die Frauen anspricht und nicht die Männer dazu befähigt oder beauftragt, dass sie gefälligst dafür sorgen sollen, dass ihre Frauen sich ihnen unterordnen. Paulus spricht hier die Frauen an und nicht die Männer. Und das würde sowieso nie funktionieren, wenn wir als Männer Frauen dazu zwingen müssten, sich unterzuordnen. Genau dann würde es zur Unterdrückung führen. Und Paulus will der Frau hier ans Herz legen, auf was sie achten muss und was bei den Männern eigentlich gut ankommt, was Männern wichtig ist, weil Männer und Frauen sind, wie ihr alle wisst, verschieden. Und ein Mann hat es gerne, wenn seine Frau ihn zum Beispiel bewundert, oder? Wie geht's euch, Männer? Und Untersuchungen haben gezeigt, dass Männer Anerkennung der Liebe vorziehen. Und das steht sogar auch in Epheser 5. Lesen wir nachher noch. Ja, Paulus will eine Einstellung, eine Grundhaltung aufzeigen. Wie und in welcher Haltung soll ich meinem Ehepartner begegnen? Gerne hätten wir als Menschen einen Regelkatalog, eine Riesenanleitung für die Ehe wahrscheinlich, die wir dann Punkt für Punkt abarbeiten. Und dann würden wir wahrscheinlich glauben, dass das würde unsere Ehe weiterbringen. Aber hätten wir solche Regeln, hätte Paulus uns ein riesen Buch mit Regeln hinterlassen, das würde uns nicht glücklich machen. Und das können wir auch an einem Beispiel sehen. Nehmen wir mal an, ein Mann und Frau, die vereinbaren sich, oder es würde vielleicht sogar irgendwo stehen, der Mann soll seiner Frau jeden Tag, einmal in der Woche, an einem Tag der Woche, einen Blumenstrauß nach Hause bringen. Und das wären ja dann im Jahr, also wenn mindestens ein Blumenstrauß in der Woche, wären es mindestens 52 Blumensträuße. Und wenn er es einmal vergessen würde, wäre dann seine Liebe zu der Frau geringer geworden? Wenn er keinen einzigen Strauß vergessen würde, wenn er jedes Mal dran denken würde, würde die Frau dann wirklich wissen, dass der Mann sie bedingungslos liebt? Natürlich nicht. Das wäre nicht so. Vielleicht würde sie ihm mit der Zeit sogar vorwerfen, er würde die Blumen nach Hause bringen, damit er seine eheliche Pflicht erfüllt, damit er diese Regel aus diesem dicken Katalog, damit er dieser Regel in diesem dicken Katalog nachkommt. Aber eigentlich würde er sie gar nicht mehr lieben. Es kann sein, dass die Frau es sogar dem Mann vorwerfen würde. Und das ist tatsächlich so. Keine Beziehung wird glücklicher durch feste Regeln. Und deshalb beschreibt Paulus diese Grundhaltung. Und Paulus sieht ja auch eine Parallele für die Beziehung von Jesus zu seiner Gemeinde in der Ehe. Und darüber schreibt er auch in Epheser 5, 31 bis 33. Erinnert euch an das Wort. Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Es gilt aber auch für euch. Ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst. Und die Frau soll ihren Mann achten. Hier war das wieder, ne, mit wo der Mann die Achtung vor die Liebe stellt. Ja, weil Paulus in der Ehe eine Parallele für die Beziehung von Jesus zu seiner Gemeinde sieht, lässt sich dieser Grundsatz für die Frauen ableiten. Würde ich Jesus so begegnen? Und das bedeutet dann für die Frau, würde ich Jesus das sagen, was ich soeben meinem Mann gesagt habe, in dem Ton, wie ich es ihm gesagt habe? Würde ich Jesus gegenüber auch so reagieren, wie ich eben gegenüber meinem Mann reagiert habe? Und wenn sich eine Frau nach diesem Satz leiten lässt, für die Frau erübrigt sich eine detaillierte Beschreibung, wie wir uns in den verschiedenen Situationen oder wie sie sich in verschiedenen Situationen zu verhalten hat. Eine Frau, die sich von dieser Frage leiten lässt, wird ihrem Mann nicht respektlos begegnen. Denn sie will Jesus ja auch nicht respektlos begegnen. Wie sie Jesus gegenüber dankbar ist, dass er ihr Leben gerettet hat und für sie sorgt und für sie gestorben ist und auferstanden ist. Genauso wird sie auch ihrem Mann gegenüber dankbar sein, dass er für sie sorgt. Jetzt kommen wir zum Grundsatz für den Mann. Und Paulus sagt in Kolosser 3,19: Ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Über diese Aussage regen sich vielleicht nicht so viele auf. Denn es ist, ja klar, ne? Das ist doch das Mindeste, was man von einem Mann erwarten sollte. Aber was meint Paulus, wenn er schreibt, ihr Männer, ihr sollt eure Frauen lieben? Da gibt es, glaube ich, auch Verwechslungen. Liebe ist nicht nur ein schönes Wort oder ein Gefühl, sondern Liebe ist eigentlich eine Tat. Kennt ihr auch das Sprichwort, verliebt sein ist schön, aber lieben ist mit Arbeit verbunden? Habt ihr das schon mal gehört? Oder so ähnlich. Mir fiel das Original jetzt auch nicht mehr ein. Natürlich geht es hier nicht um erotische Liebe, denn dazu muss man Männer eigentlich nicht auffordern. Es geht um die Liebe, die sich aufopfert. Und im Epheserbrief schreibt Paulus genau, wie er sich diese Liebe vorstellt. Vers 25: Ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben. Ja, der Mann, der soll seine Frau mit so einer Hingabe lieben, dass er sich aufopfert. Ja, er soll sogar bereit sein, für seine Frau zu sterben, so wie Christus für seine Gemeinde gestorben ist. Er hat sein Leben für sie gegeben. Und diese Opferbereitschaft ist auch für einen Mann nicht selbstverständlich. Und deshalb muss Paulus hier davon sprechen. Und gleichzeitig warnt er auch den Mann, seine Kraft nicht gegen seine Frau voll auszunutzen. Denn Männer sind körperlich der Frau überlegen, das ist klar. Normalerweise kann eine Frau die Hälfte ihres Körpergewichtes tragen. Ein Mann hingegen kann fast das Doppelte tragen. Das ist deswegen so, weil Männer und Frauen so verschieden sind. Und deshalb ermahnt Paulus die Männer, ihre Kraft nicht zu missbrauchen. Geht nicht rücksichtslos mit ihnen um, haben wir gelesen. Und wie wichtig diese Ermahnung von Paulus ist, können wir in unserer Gesellschaft feststellen. Denn sonst wären Häuser für geschlagene Frauen überflüssig, aber es gibt sie. Frauen müssen vor Männern in Sicherheit gebracht werden. Es gibt nicht wenige Länder, in denen die Frauen kaum oder gar keine Rechte haben und unterdrückt, diskriminiert und missbraucht werden. Und es in diesen Ländern, da missbrauchen die Männer die Frauen und glauben, es wäre sogar ihr Recht. Aber der Mann, der Gott gefällt, spielt seine körperlichen Überlegenheit gegenüber seiner Frau nicht aus. Ein Mann, der nach Gottes Herzen ist, er kann sich selbst beherrschen. Er nimmt sich Jesus zum Vorbild, der sich aus Liebe zu seiner Gemeinde geopfert hat. Und mit der gleichen aufopfernden und hingebenden Liebe soll ein Mann auch seine Frau behandeln. So lautet der Grundsatz für den Mann: würde Jesus so handeln? Das ist der Grundsatz für uns Männer. Würde Jesus sich so gegenüber meiner Frau verhalten, wie ich mich meiner Frau gegenüber verhalte und sie behandle? Ja, wenn sich Männer von dieser Frage in der Ehe leiten lassen, werden sie ihre Frauen nicht demütigen oder schlagen oder in irgendeiner Weise unterdrücken. Sie werden sogar wichtige Entscheidungen mit ihrer Frau besprechen. Das ist heutzutage auch nicht selbstverständlich, obwohl es ja so wichtig ist. Und der Mann, der sich von dieser Grundhaltung leiten lässt, wird seine Frau beschützen und sich für sie aufopfern. Und diese Ehe, die so ist, wie Gott sie sich vorstellt, kann nur dann gelingen, wenn beide, Mann und Frau, in der Abhängigkeit von Jesus und in der Hingabe zu Jesus leben. Und Paulus gibt keine praktischen Anweisungen für die Ehe, sondern er macht uns auf die entscheidende Grundhaltung zueinander aufmerksam. Und das ist unverzichtbar für eine funktionierende Ehe. Das finden wir in der Bibel. Und so lauten diese beiden Grundsätze für uns heute. Würde ich Jesus so begegnen und würde Jesus so handeln? Und das, was wir hier gelesen haben von Paulus, diese beiden Grundsätze, das ist überhaupt nicht altmodisch. Jedenfalls gibt es keinen Beweis, dass die Gleichstellung in unserer Gesellschaft heutzutage ein besseres Ergebnis in der Ehe führt. Es gibt diese Studie nicht, die ein besseres Ergebnis liefert. Und wir lernen heute aus Gottes Wort, dass Mann und Frau verschieden geschaffen sind und nur aus dieser Verschiedenheit gehen Kinder hervor. Und das, was heute sich in unserer Gesellschaft abspielt, ist von Gott so für eine Ehe nie vorgesehen gewesen, sondern es führt eigentlich zum egozentrischen Denken und endet oft in der Einsamkeit. Und was Paulus den Christen in Rom sagt, gilt natürlich auch in ganz besonderer Weise auch für die Ehe. Und da gibt es dann, was so allgemein für den Christen steht, jetzt nicht besonders für die Ehe, aber man kann es natürlich hineinnehmen. Und da haben wir schon eine große Beschreibung in Römer 12, 9 bis 21. Eure Liebe soll aufrichtig sein. Und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet, und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind, und seid gastfreundlich. Bittet Gott um seinen Segen für alle, die euch verfolgen, ja segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen, weint aber mit den Trauernden. Seid einmütig untereinander, strebt nicht hoch hinaus und seid euch auch für geringe Aufgaben nicht zu schade. Hütet euch davor, auf andere herabzusehen. Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Liebe Freunde, verschafft euch nicht selbst Recht. Überlasst vielmehr Gott das Urteil, denn er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt, es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde ihnen alles vergelten. Handelt so, wie es die Heilige Schrift von euch verlangt. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Ist er durstig, gib ihm zu trinken. So wirst du ihn beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Ja, natürlich lassen sich auch diese Verse auch gut auf eine Ehe anwenden. Und lasst uns ja versuchen, dem nachzukommen. Aber wir müssen es nicht aus eigener Kraft tun, sondern der Herr steht uns zur Seite. Lasst uns beten. Amen.